Einen wunderschönen guten Nachmittag zusammen und herzlich willkommen zum Vortrag Cross-Plattform-App-Entwicklung mit Visual Studio 2015, Xamarin versus Cordova. Sie sehen schon, der Titel war relativ lang. Im Gegensatz zu den anderen Kollegen muss ich auch die Schriftart kleiner machen, damit es drauf passt. Ich hoffe aber, das wird nur der Titel sein, der lang ist und dass ich nicht auch gleich bei der Session überziehen muss. Mein Name ist André Krämer, ich bin selbstständiger Trainer und Berater und Partner im IT Visions Expertennetzwerk. Außerdem bin ich Microsoft MVP für Windows Platform Development und Videotrainer bei Video2Brain. Ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie Visual Studio benutzen können, um damit Apps für andere Plattformen zu schreiben. Bevor wir das allerdings sehen werden, sollten wir uns einmal darüber unterhalten, welche Herausforderungen wir heutzutage haben, wenn wir moderne Geschäftsanwendungen schreiben. Ich gehe mal davon aus, dass Sie alle in irgendeiner Form bisher Anwendungen für die Microsoft-Plattform geschrieben haben. Bedeutet Windows Forms-Anwendungen, Web-Anwendungen mit ASP.NET oder Ähnliches. Und wenn wir mal überlegen, dann müssen wir sagen, als Entwickler für die Microsoft-Plattform ging es uns richtig gut. Wir konnten in den letzten Jahren problemlos Anwendungen schreiben, die ungefähr so aussahen vom UI her. Das hat im Endeffekt niemanden geschert. Bedeutet, wir hatten Anwendungen, deren Oberfläche war komplett überfüllt, die war extrem komplex, die konnte eigentlich keiner so richtig bedienen. Da wusste auch niemand wirklich, was diese ganzen Knöpfe bedeuten. Aber das war egal, denn es war zum einen was, wie man immer so schön gesagt hat, Software von Ingenieuren für Ingenieure. Zum anderen müssen wir auch sagen, die Anwender, die damit gearbeitet haben, die haben den ganzen Tag an einem Desktop-PC gesessen, die haben eine Maus gehabt, die haben eine Tastatur gehabt, die haben auch nichts anderes gemacht, außer diese Anwendung hier zu bedienen. Bedeutet, die kannten jeden Trick in- und auswendig, die wussten dann auch irgendwann mal wirklich, was passiert, wenn man auf diesen Knopf drauf drückt. Und die waren es halt auch nicht anders gewöhnt. Mittlerweile sieht die Welt ein bisschen anders aus. Wenn wir mal in die heutige Welt reinschauen, dann wissen wir, dass die meisten Personen, ich denke mal, hier wird es auch für alle zutreffen, mittlerweile ein Smartphone haben. Oder ist hier irgendjemand dabei, der kein Smartphone hat? Nein, niemand, habe ich mir gedacht. Und wenn wir an unsere Smartphones denken, dann wissen wir, wir haben dort in der Regel ein UI, was ein bisschen anders aussieht, als das, was wir eben gesehen haben. Das sind meist recht schicke Oberflächen, die sind sehr toll optimiert auf die Aufgabe, die wir gerade ausführen wollen. Und diese ästhetischen Erlebnisse, die wir dort haben, das weckt natürlich auch Ansprüche in Geschäftsanwendungen. Ganz klar, wer privat ein Smartphone benutzt und sieht, wie toll so eine Anwendung aussehen kann, der möchte dann beruflich nicht mehr mit so etwas hier arbeiten. Dazu kommt, dass mittlerweile natürlich auch immer mehr Leute ihr Telefon nicht nur beruflich benutzen, sondern im Zuge einer Bring-Your-Own-Device-Strategie auch beruflich nutzen. Und da wir mittlerweile nicht mehr damit nur noch telefonieren, wollen wir damit also in Zukunft auch in der Lage sein, unsere Geschäftsabläufe, die wir tagtäglich als Anwender ausführen müssen, auf unserem Smartphone unterstützt ausführen zu können. Was bedeutet das für uns? Es gibt eine Studie, die besagt, dass bis Ende 2017 der Bedarf an Enterprise Mobile Apps die verfügbaren Entwicklungskapazitäten um den Faktor 5 übersteigen wird. Bedeutet also, es werden 5-mal so viele Apps angefragt werden, wie es eigentlich Entwickler gibt, um zu entwickeln. Das klingt für uns erstmal ganz gut, denn wir sind ja alle Entwickler, bedeutet, wir haben noch eine ganze Menge zu tun und das auch auf lange Sicht hinaus. Wenn wir jetzt aber mal weiterschauen, hier steht ja nur, das sind Mobile Apps. Was für Mobile Apps das sind, dann sehen wir, wenn wir uns mal die Verteilung der Betriebssysteme weltweit so anschauen, dass Windows, also das, wo wir typischerweise für entwickelt haben, ein wenig unterrepräsentiert ist. Wir haben einen ganz klaren Marktführer hier, das hier sind übrigens Zahlen aus dem zweiten Quartal 2015, die besagen, Android belegt aktuell den Platz 1 mit 82,8%, iOS hält 13,9% und der Rest, das sind 0,7%. Machen wir mal den Gegentest, wer hat ein Android-Telefon? Wer hat ein iPhone? Wer hat ein Windows-Phone? Prima, hätten wir also jetzt so halb wissenschaftlich bewiesen, dass das auch hier stimmt. Das Schöne ist natürlich, dass die Zahlen hier, die sehen erstmal sehr erschreckend aus. Denn wenn ich mir die Zahlen hier angucke, dann müsste ich eigentlich den Vortrag nicht nennen Cross-Plattform-App-Entwicklung, sondern ich müsste nennen, lasst Cross-Plattform-App-Entwicklung sein und schreibt halt Android-Apps mit Java. Aber wenn wir mal auf die nächste Zahl schauen, die ein bisschen detaillierter ist als das hier, denn wenn wir mal hier hinterblicken, dann sehen wir, dass diese 82%, da sind natürlich Jugendliche drin, da sind auch im Endeffekt Länder drin, die uns vielleicht gar nicht interessieren. Wenn wir aber mal anschauen, wie sieht es denn im geschäftlichen Umfeld aus, dann sehen wir, hier ist die Verteilung wieder ein bisschen anders. Hier haben wir 64% der Tablets im geschäftlichen Umfeld laufen aktuell auf iOS, 25% laufen mit Android und 11% mit Windows. Das klingt immer noch ein bisschen schlecht für Windows. Interessant ist allerdings, dass 2 Quartale zuvor Windows noch bei 1% lag. Also das ist irgendwie so ein deutliches Wachstum zu erkennen. Heißt also, wir kommen nicht drum herum. Wir können also nicht einfach nur Apps mit Java für Android schreiben, sondern wir müssen tatsächlich für mehrere Plattformen entwickeln, wenn wir einer der Entwickler sein wollen, die das 5-fache Potenzial erreichen wollen, was wir in 2 Jahren haben werden. Dabei haben wir natürlich einige Herausforderungen. Die erste ist, und ich denke, das wissen Sie alle, wir haben eine Vielfalt von Geräten mit unterschiedlichen Betriebssystemen, mit iOS, mit Android, mit Windows, haben wir gerade eben schon festgestellt. Zum anderen sieht es natürlich auch so aus, dass für jede Plattform anders entwickelt wird. Wenn Sie für iOS nativ entwickeln möchten, dann machen Sie das mit der Programmiersprache Objective-C oder mit der Programmiersprache Swift und nutzen die Entwicklungsumgebung Xcode. Wer von Ihnen hat das schon mal gemacht? Ah, da hinten sehe ich vereinzelte Hände. War das Xcode? War das Objective-C? War das schön? Habe ich mir gedacht. Wenn wir für Android entwickeln wollen, dann nehmen wir, wenn wir das nativ machen, dann nehmen wir Java und Android Studio. Wer hat das schon mal gemacht? Ja, das sind schon mehr, ist auch ein bisschen ähnlicher zu dem, was wir sonst machen. Java und C-Sharp sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Und Android Studio basiert ja auf der IntelliJ IDE von JetBrains, heißt, das sieht also so ein bisschen aus wie ein gepimptes Visual Studio mit Rich Harper drin. Wenn wir jetzt für die Windows-Plattform schreiben wollen, also Universal Windows-Plattform-Apps, dann schreiben wir C-Sharp, Visual Basic.net oder C++ mit XAML oder wir können auch JavaScript mit HTML benutzen. Wer von Ihnen schreibt Apps für Windows? Für Windows Phone, für Windows Tablets? Das sind weniger als für Android. Das ist erschreckend auf einer .NET-Konferenz. Aber wenn wir drauf schauen, wir sehen also, wir müssten im Endeffekt, wenn wir für alle Plattformen nativ entwickeln wollen, 3 Programmiersprachen beherrschen, unterschiedliche Werkzeuge. Das Problem ist natürlich, wir haben nur begrenzte Entwicklungsressourcen. Wie gehen wir jetzt also an dieses Problem heran? Problemlösung Nummer eins wäre tatsächlich, wir entwickeln für jede Plattform nativ mit den Herstellern SDKs und Werkzeugen. Wenn Sie das machen, dann werden Sie relativ schnell merken, dass Sie in der Regel dann mehrere Teams benötigen, einfach weil sie das alleine gar nicht schaffen, eine größere App auf 3 Plattformen zu bringen. Sie haben dementsprechend auch mehrere Codezweige. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sie unterschiedliche Featurestände vielleicht in den Codezweigen drin haben, dass Anforderungen unterschiedlich implementiert werden, weil es soll sogar mal vorkommen, dass verschiedene Personen Anforderungen verschieden implementieren und vor allem auch interpretieren. Sie haben vielleicht auch verschiedene Fehler in den Code-Zweigen drin oder wenn Sie die gleichen haben, weil die eben aus den gleichen Anforderungen gekommen sind, dann müssen Sie halt mehrfach fixen. Bedeutet also, Sie haben durch diese mehreren Code-Zweige schon einen deutlich erhöhten Aufwand an der Stelle. Außerdem nutzen Sie unterschiedliche Werkzeuge, bedeutet, selbst wenn Sie das alleine machen wollen würden oder immer dasselbe Team auf jeder Plattform gibt, müssten Sie sich jedes Mal komplett umgewöhnen. In dem Moment, wo Sie dann aber wiederum sagen, nee, wir machen es doch mit mehreren Teams, haben Sie halt das Problem, dass Sie den Wissenstransfer schaffen müssen zwischen den Teams, damit jedes Team genau weiß, was das andere macht. Eine andere Alternative wäre, Sie schreiben eine sogenannte hybride App mit HTML und JavaScript. Wer von Ihnen hat das schon mal gemacht? Die Grundidee hier, und ich komme da gleich im Detail zu, ist, Sie haben pro Plattform eine native App, die wird Ihnen bereitgestellt und diese native App, die macht erstmal genau eine Sache, die zeigt einen Browser im Fullscreen an, einen sogenannten Webview. Und in diesem Webview können Sie dann mit HTML und JavaScript Ihre App programmieren. Und dieses HTML und JavaScript, das wird zusammen mit diesem nativen Wrapper dann später in ein Paket gepackt und über den Store ausgeliefert. Außerdem haben Sie dann noch die Möglichkeit, über bestimmte sogenannte Plugins auch auf native APIs zuzugreifen. Normalerweise können Sie ja aus HTML und JavaScript, zumindest hoffentlich nicht, auf die zum Beispiel Kamera des Smartphones oder Tablets einfach so zugreifen, ohne Rückfrage. Sie können die Sensoren nicht so einfach abfragen. Sie dürfen in der Regel auch nicht einfach mal ins Dateisystem reinschreiben oder ein paar Dateien herauslesen. Das sind aber Sachen, die Sie in der App vielleicht ganz gerne machen würden. Und genau dafür gibt es dann eben diese Plugins drumherum. Eine andere Alternative dazu ist, Sie nutzen die Werkzeuge von der Firma Xamarin. Wer von Ihnen hat das schon mal gemacht? Da sind ein paar dabei. War übrigens jemand von Ihnen eben im Vortrag vom Matthias Fischer dabei? auch ein paar. Der hat nämlich was ganz Ähnliches gezeigt. Ich bin mal gespannt, wie viele Überschneidungen wir haben werden. Wenn Sie mit Xamarin entwickeln, dann müssen Sie kein JavaScript schreiben, sondern Sie schreiben Ihren Code mit C# und können das .NET Framework benutzen. Sprich, die Klassen, die dort in der Klassenbibliothek enthalten sind. Nicht alle, also wenn Sie zum Beispiel versuchen würden, eine Textbox aus Windows Forms irgendwie zu benutzen, das würde nicht gehen. Manche Namespaces stehen nicht zur Verfügung, aber so grob kann man sagen, ungefähr das, was es in Silverlight gab, gibt es auch hier in der .NET-Variante von Xamarin. Dadurch, dass Sie C# nutzen können, heißt das, dass Sie Code über mehrere Plattformen hinweg teilen können. Sie sehen das hier unten. Ich kann also meine Geschäftslogik einmal implementieren. Und die läuft dann später sowohl in meiner Android-App als auch in meiner iOS-App. Gleiches gilt für meine Datenzugriffsschicht. Und Datenzugriff, das könnte jetzt bedeuten, dass wir auf eine... Schalten Sie das Mikro immer ein und aus oder so? Nee, hört sich so an hier vorne. Geteilter Datenzugriff könnte bedeuten, dass wir entweder auf eine lokale Datenbank zugreifen oder auch, dass wir einen externen Webservice an der Stelle aufrufen möchten. Auch die Oberflächen an sich, die können wir auch mit C# schreiben. Bedeutet also, wir müssen selbst für die Oberfläche weder Objective-C und Swift noch Java lernen. Natürlich schaut es hier so aus, dass wir an der Stelle hier die nativen APIs aufrufen. Heißt also, wir müssen hier schon ein bisschen Kenntnisse haben über das, was auf der Plattform passiert. Das sehen wir uns gleich aber an. Im Gegensatz zu dem Anwendungsfall, den wir gerade eben gesehen haben, nämlich einer hybriden App. Schaut es hier auch so aus. Bei der hybriden App wird tatsächlich kleinseitig nur HTML gerendert und Sie müssen Ihr CSS so schick gestalten, dass es einigermaßen aussieht wie eine native App. Hier in dem Ansatz werden wirklich die nativen Controls und Steuerelemente des jeweiligen Herstellers genommen. Bedeutet, wenn ich also hier irgendwie ein Eingabefeld habe, dann ist das unter iOS das ganz normale Eingabefeld, was Sie auch in einer App, die Sie mit Objective-C geschrieben haben, nutzen würden. Und analog wäre das hier bei Android so, dass es das gleiche Eingabefeld ist, was Sie auch bei Java benutzen. Dementsprechend, da Sie ein natives UI haben, haben Sie auch native Performance. Heißt also, Sie werden in einer typischen App, die Sie mit Xamarin schreiben, keinerlei Performanceunterschiede zu einer App feststellen, die Sie mit Objective-C oder mit Java geschrieben haben. Natürlich gibt es bei hochperformanten Anwendungen vielleicht immer doch nochmal einen kleinen Unterschied, aber in der Regel ist ja der Benutzer derjenige, der das Ganze ausbremst und nicht das UI selber. Außerdem haben Sie über diesen Weg hier, ohne dass Sie irgendwelche Plugins benötigen, was diese Plugins sind, das war ja was, was wir bei den hybriden Apps brauchten. In diesem Fall hier brauchen Sie also keine Plugins, sondern Sie haben direkt über C# die Möglichkeit, 100% der nativen APIs zuzugreifen. Klingt erstmal gut, schauen wir uns das also mal näher an. Aber keine Angst, das andere gucken wir uns gleich auch noch einmal an. Was ist die Xamarin-Plattform? Die Xamarin-Plattform ist an sich erstmal ein kommerzielles Produkt der Firma Xamarin. Bedeutet also kommerziell, das sagt schon aus, Sie müssen, wenn Sie das benutzen wollen, dafür bezahlen. Das ist also erstmal nicht kostenfrei. Sie können damit, das haben wir gerade eben gesehen, Apps für Android und für iOS unter der Verwendung von C# und dem .NET Framework programmieren. Wie funktioniert das Ganze? Technisch basiert das auf dem Mono-Framework. Das Mono-Framework ist eine Open-Source-Implementierung des .NET Frameworks. Das ist ein Projekt, das wurde 2001 gestartet und damit wurde das .NET Framework auf Linux portiert, später dann auch auf den Mac. Derjenige, der das Ganze initiiert hat, dieses Projekt, der hat dann vor einigen Jahren die Firma Xamarin gegründet und hat dann gesagt, er möchte mit seiner Firma gerne diese Mono-Runtime, also die Laufzeitumgebung dieser Open-Source.NET-Implementierung auf iOS und Android bringen. Und unter Android sieht das Ganze dann wie folgt aus. Das hier rechts ist der Teil, den so eine typische Android-Anwendung hat. Bedeutet also, wir haben unten drunter im Betriebssystem von Android ein Linux-Kernel sitzen. Android basiert also auf Linux. Darüber liegt Art. Art heißt jetzt hier nicht Kunst, sondern Art ist die Android-Runtime. Das ist also die Laufzeitumgebung, die CLR, die Android benutzt. Früher gab es die Dalvik Virtual Machine, ab der Version 5 ist die durch diese Art Runtime ausgetauscht worden. Oberhalb von dieser Runtime haben wir jetzt verschiedene Klassenbibliotheken. Wir haben zum einen eine ganze Menge an Klassen, die in dem Namespace Java irgendwas drin hängen. Das sind halt so diese typischen Java-Klassen, die Sie unter Android nutzen können. Zum anderen haben wir unter Android Sternchen, halt die Android-spezifischen Funktionalitäten drin. Wie gesagt, das ist erstmal der Weg, wie so eine ganz normale Android-App funktioniert. Was Xamarin nun macht, ist, wenn Sie jetzt eine App mit C-Sharp schreiben, dann wird in Ihre App hinein eine abgespeckte Version, nämlich genau der Teil, der gebraucht wird, von der Mono-Laufzeitumgebung mit hereingelinkt. Sie können dann ganz normal Ihre .NET-APIs schreiben und Sie haben hier ein sogenanntes Android-Binding, bedeutet über einen Managed Callable Wrapper, dafür steht dieses MCW an der Stelle, sind Sie in der Lage, aus Ihrem .NET-Code die Android-Funktionalitäten aufzurufen. Also alles, was irgendwie mit Android-Sternchen, Java-Sternchen anfängt, können Sie dann über diesen Callable Wrapper aufrufen. Warum braucht man den? Das liegt zum einen daran, weil zum Beispiel die Datentypen ein wenig anders verwaltet werden unter der .NET-Laufzeitumgebung oder eben in dem Fall der Mono-Laufzeitumgebung und der Android- oder Java-Laufzeitumgebung. Hat jemand von Ihnen schon mal versucht, COM aus .NET anzusprechen? Also ganz klassisch, das, was man früher so gemacht hat. Komm, ne, wenn Sie das aus .NET einbinden, dann haben Sie das Gleiche. Da haben Sie dann keinen Managed Callable Wrapper, da haben Sie einen COM Callable Wrapper. Ist die gleiche Grundidee dahinter. Auch hier wird einfach eine Übersetzungsschicht geschaffen. Es gibt außerdem, das sehen Sie hier unten, auch einen Weg zurück, den Android Callable Wrapper. Warum braucht man den? Der wird immer dann benötigt, wenn aus Android Ihre App aufgerufen wird. Klingt jetzt im ersten Augenblick mal ein bisschen eigenartig, aber stellen Sie sich einfach vor, Sie würden Callbacks registrieren. Ja? In dem Moment, wo Sie so eine Callback-Methode registrieren, muss natürlich irgendwas aus der Android-Runtime Ihre Methode wieder aufrufen können und genau dann kommt dieser Wrapper hier ins Spiel. Da hier eine abgespeckte Version der Laufzeitumgebung und eine abgespeckte Version der Base-Class-Library, des .NET Frameworks, also mit in Ihre Anwendung gelinkt wird, bedeutet das für Sie, wenn Sie eine Anwendung mit Xamarin schreiben, dann wird die größer sein als eine Anwendung, die Sie normal mit Java und den anderen Android-Tools schreiben würden. Sie müssen also damit rechnen, dass bereits bei einer einfachen Hello World-Anwendung Ihr Paket 2 MB größer ist als das einer nativ geschriebenen Java-Anwendung. Je mehr Funktionalität Sie aus dem .NET Framework nutzen, desto größer wird dieser Overhead. In so einer typischen Geschäftsanwendung liegt er in der Regel später bei so ungefähr 4-5 Megabyte. Zumindest war das so das, was ich in meinen Projekten bisher feststellen konnte. In der Regel ist das vollkommen egal, dass das App-Paket größer ist. Wenn wir davon ausgehen, dass sich unsere Anwender die Anwendung über eine WLAN-Verbindung herunterladen können und ein ausreichend ausgestattetes Handy haben, das ist also nicht sonderlich problematisch. Problematisch ist es dann, wenn Sie sagen, okay, Ihre Anwender werden die Anwendung typischerweise über eine Mobilfunkverbindung, und zwar über eine schlechte Mobilfunkverbindung herunterladen. Die sind vielleicht irgendwo typischerweise auf dem Land. Sie machen eine App für, keine Ahnung, Förster, die durch den Wald gehen und da irgendetwas dokumentieren wollen. Und die wollen die App, wenn sie gerade im Wald sind, herunterladen oder aktualisieren. Dann macht das natürlich einen Unterschied, ob sie eine App haben, die 5 MB größer ist oder eben nicht. Gleiches gilt, wenn sie sehr leistungsschwache Hardware als Zielplattform haben, die vielleicht wenig speichert, da ist natürlich auch wieder das gleiche Problem. Unter iOS sieht die Architektur ein wenig anders aus. Wie der eine oder andere vielleicht gehört hat, ist Apple manchmal ein wenig besonders. Und Apple hat gesagt, wir wollen keine Laufzeitumgebungen unter iOS haben. Bedeutet also, hier passiert ja Folgendes, der Code, den Sie kompilieren, der wird in Intermediate Language kompiliert, das kennen Sie von dem .NET Framework ganz normal, das ist eine Zwischensprache, kein Maschinencode und das wird dann durch die Laufzeitumgebung ausgeführt. Da sagt Apple nein. Okay. Was macht also Xamarin unter iOS? Unter iOS geht Xamarin hin und kompiliert bereits, während Sie Ihr Paket in der Entwicklungsumgebung erstellen, native Binaries. Die erzeugen also Maschinencode für die ARM-Prozessoren, die in solchen iOS-Geräten laufen. Dementsprechend haben Sie hier auch keine zwei Laufzeitumgebungen. Alleine Apple hat schon keine. Xamarin darf auch keine haben. Und diese ganzen Wrapper-Geschichten zur Laufzeit, die entfallen auch. Wenn Sie jetzt mit Xamarin entwickeln wollen, dann können Sie dazu Xamarin Studio benutzen, auf dem PC oder auf dem Mac. Xamarin Studio ist eine Entwicklungsumgebung, die von Xamarin mitgeliefert wird und die hat mittlerweile fast alle Funktionen, die man sich von einer modernen Entwicklungsumgebung wünschen würde. Aber natürlich unterstützt sie die ganzen Visual Studio Plugins, die wir in der Regel benutzen, nicht. Heißt also, wenn ich mit Xamarin Studio arbeiten würde, dann könnte ich zum Beispiel keinen ReSharper oder was auch immer ich für ein Produktivitätswerkzeug benutze, dort herein installiere. Deswegen gibt es ein Plugin. Und dieses Plugin sehen Sie hier schon, das gibt es schon für die Visual Studio Version 2010. Und mit diesem Plugin können Sie dann in Visual Studio Code für die Xamarin-Plattform schreiben. Auf Ihrem Windows-PC. Und zwar sowohl für Android als auch für iOS. Das Neue, und darum auch der Vortrag hier, ist, dass Sie mittlerweile, wenn Sie in die erweiterte Installation von Visual Studio gehen, wenn Sie also nicht sagen, ich installiere das 2015er Visual Studio mit den Standardeinstellungen, sondern wenn Sie sagen, Sie möchten gerne selber die zu installierenden Features auswählen, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, Xamarin direkt mit auszuwählen. Bedeutet also, in dem Moment, wenn Sie das Studio installieren, dann wird Xamarin für Sie auf Ihrem Windows-PC installiert, das Android-SDK wird für Sie installiert, da werden für Sie Android-Emulatoren installiert und noch einige weitere Werkzeuge, die Sie für die Cross-Plattform-Entwicklung brauchen. Sie müssen sich sonst um nichts mehr kümmern, das ist also einfach ein Häkchen, was Sie an der Stelle setzen. Dass es jetzt in Visual Studio drin ist, bedeutet aber leider nicht, dass das umsonst ist. Ich habe ja eben gesagt, es ist ein kommerzielles Werkzeug und der Preis ist häufig auch einer der Faktoren, der dafür sorgt, dass man sich erstmal wieder hinsetzt, wenn man das Ganze sich angeschaut hat. Es gibt also eine sogenannte Indie-Variante. Diese Indie-Variante, die ist ausgelegt für Firmen, die weniger als 5 Angestellten haben. Also da ist es auch ganz explizit Angestellte und nicht Programmierer in der Lizenzbedingung von Xamarin. Und diese Indie-Variante, die kostet $25 pro Monat, pro Entwickler, pro Plattform. Kann monatlich gekündigt werden. Wenn Sie jetzt sagen, ich arbeite in einer Firma, in der es mehr als 5 Leute gibt und Sie wollen trotzdem mit Xamarin entwickeln, dann müssen Sie zur Business Edition Minimum greifen. Die Business Edition kostet, wie Sie hier sehen, $999 pro Jahr, pro Plattform, pro Entwickler. Wenn Sie 10, 20 Entwickler haben, kommt also schon ein wenig was zusammen. Wobei, wenn Sie meinen, dass es zu viel ist, können Sie mit denen reden. Die geben irgendwann auch mal Mengenrabatt. Und als MSDN-Abonnenten bekommen Sie auch noch mal ein bisschen Rabatt. Wenn Sie sich mal in Ihrem MSDN-Abonnement einloggen, dann werden Sie dort irgendwo sehen, dass Sie dort irgendwelche Gutscheincodes haben. Dann kriegen Sie noch mal ein bisschen Rabatt da drauf. Sie sehen hier in dieser Indie-Version, können Sie nicht für Visual Studio oder können Sie Visual Studio nicht benutzen zur Entwicklung. Darum werde ich die auch gleich nicht zeigen, sondern ich werde dann gleich die Business-Edition zeigen. Obendrauf gibt es dann noch die Enterprise-Edition, die kostet dann nochmal ein bisschen mehr und da haben Sie dann noch so Sachen drin wie irgendwie Telefonsupport und alle möglichen anderen Sachen. Wenn Sie aber jetzt sagen, Mensch, das klingt eigentlich alles ganz gut, bis auf das hier, und Sie wollen einfach nur mal ein bisschen rumexperimentieren, damit, gerade jetzt, weil sie auch in Visual Studio drin ist, dann können Sie die Starter-Edition benutzen. Die Starter-Edition, die habe ich hier eben nicht aufgeführt, denn die ist tatsächlich kostenfrei. Das ist auch das, was erstmal aktiviert wird, wenn Sie das Ganze über das Visual Studio Setup installieren. Was Sie nämlich machen müssen, ist, nachdem Sie Xamarin im Setup ausgewählt haben, Sie müssen sich einen Xamarin-Account anlegen. Und solange Sie nichts kaufen, haben Sie in diesem Xamarin-Account den Status Starter. Starter bedeutet, dass Sie kleine Apps schreiben können. Und kleine Apps ist auch klein hier unten geschrieben. Kleine Apps bedeutet, der kompilierte C-Sharp-Code darf nicht größer als 128 Kilobyte sein. Kleine App, das eignet sich für sowas hier, irgendwie so ein Tage bis Weihnachten oder ein Schrittzähler oder sowas können Sie damit machen. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie möchten das nächste Angry Birds oder ähnliches programmieren, dann werden Sie wahrscheinlich mit der Starter-Edition nicht sonderlich weit kommen. Außerdem gibt es noch eine Besonderheit, hier steht nämlich noch, Sie dürfen nur Manage-Code benutzen. Sagen Sie, ja, mache ich ja sowieso, ich schreibe ja auch nur C-Sharp und damit Manage-Code. Das bedeutet aber auch, dass Sie keine Objective-C oder Swift oder Java-Libraries nutzen dürfen außerhalb der Herstellerbibliotheken. Also wenn Sie irgendwie sagen, Sie haben da eine ganz tolle Idee, Sie wollen einen prima Barcode-Scanner irgendwie entwickeln als App und da gibt es eine tolle Java-Library für und Sie wollen das für Android machen und diese Java-Library ist halt eben eine Library von einem Dritthersteller, geht das mit der Starter-Edition nicht mehr. Was brauchen Sie sonst, wenn Sie nur für Android entwickeln wollen und sagen, iOS interessiert Sie nicht, Sie wollen aber trotzdem Xamarin machen, weil sie kein Java lernen wollen, dann brauchen sie nur einen Windows-PC. Denke ich mal, haben die meisten von Ihnen. Wenn Sie aber auch für iOS entwickeln wollen, dann brauchen Sie zusätzlich einen Mac. Die Idee hier ist wie folgt. Es gibt einen sogenannten Build-Host, der wird auf dem Mac installiert. Und was dann Xamarin macht, wenn Sie aus Visual Studio heraus kompilieren, der Kompiliervorgang wird eigentlich auf dem Mac in dem Moment für Sie angestoßen. Das kann jetzt, wie in meinem Fall hier, auf einem Gerät sein, dass Sie also sagen, okay, Sie haben einen Mac und auf dem Mac haben Sie ganz normal OS X drauf und dann eine Virtualisierungssoftware, in meinem Fall ist das Parallels, da ist ein Windows drauf und dann kann ich, wenn ich im Windows drin bin, darauf auf meinen Mac zugreifen. Muss es aber nicht. Das kann irgendein Mac sein, der bei Ihnen im Netzwerk steht. Der reicht auch schon fürs Kompilieren an der Stelle wirklich der kleinste Mac Mini, den Sie bekommen. Und die liegen so bei, ich glaube, 500 € brutto im Moment ungefähr. Das reicht schon, ins Netzwerk stellen, muss nur verfügbar sein von Ihrem Windows-PC, dann können Sie darauf kompilieren. Aber immer nur einer gleichzeitig. Heißt also, wir werden später mal kurz sehen, wie diese Verbindung gemacht wird. Wenn Sie jetzt sagen, toll, wir haben 10 Leute, also hole ich mir nur einen Mac, dann wird es so ausschauen, da die beiden eine Verbindung aufbauen müssen, die bestehen bleibt, dass im Endeffekt immer der Letzte, der die aufbaut, gewinnt, weil der den davor nämlich rausschmeißen wird. Aber Sie können trotzdem in Visual Studio entwickeln. Ja, von der Grundidee, das habe ich schon erklärt, es gibt diesen Mac Build Host, der wird automatisch installiert, wenn Sie Xamarin auch auf Ihrem Mac installieren. Bedeutet also, wenn Sie für iOS entwickeln wollen, brauchen Sie nicht nur den Mac, sondern Sie müssen auf dem Mac auch ein Objective-C installiert haben. Das ist die Entwicklungsumgebung von Apple, die ist aber kostenfrei, die gibt es dort einfach im App Store. Und Sie müssen dort dann auch einmal Xamarin installieren. Dann ist Bestandteil dieser Mac-Installation ist dieser iOS Build Host. Wenn Sie den starten und dann auf diesen Pair-Knopf drücken, dann bekommen Sie so einen Code angezeigt. Danach müssen Sie in Visual Studio dann in die Optionen gehen und dort Ihren Build-Host suchen. Und wenn Sie den gefunden haben, dann können Sie dann den Code eingeben, dann sind die beiden miteinander verbunden. So, jetzt habe ich eine ganze Menge Folien gezeigt. Eigentlich wird es doch Zeit, denke ich, würde ich mal für eine Demo jetzt. Aber habe ich mir gespart. Nicht die Demo, sondern so heißt die App, die ich Ihnen jetzt gleich zeigen möchte. Die App heißt, habe ich mir gespart. Grundidee bei der App ist, jedes Mal, wenn ich mir etwas nicht kaufe, trage ich das in die App herein, weil das habe ich mir dann ja gespart, mir das zu kaufen. So, ich habe morgen keinen Kaffee gekauft auf dem Weg vom Hotel hier hin, weil ich gar nicht raus musste. Und dementsprechend habe ich dann heute 2,50 Euro gespart. Und wie das Ganze umgesetzt wird, das gucken wir uns jetzt einmal an. Ich werde Ihnen dazu dann die App auch gleich in zwei verschiedenen Ausbaustufen einmal zeigen. So, das ist ein bisschen klein, ne? Machen wir lieber größer. Das ist so. Das ist vielleicht sehr groß, versuchen wir es mal. So, kann man lesen, richtig? So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Ich stoppe einmal schnell meine App. Und, oh Gott, ist das eine Auflösung. Ich erkläre Ihnen mal, was Sie da eigentlich sehen würden, wenn die Auflösung anders wäre. Also bei mir ist das auch viel, viel kleiner sichtbar alles. Ich weiß nicht, warum das hier so groß ist. Also, ich habe hier im Endeffekt drei Projekte. Ich habe hier oben eines, das heißt saved.droid. Das ist das Android-Projekt. Ich habe ein zweites Projekt, das heißt saved.ios. Und wie Sie wahrscheinlich schon vermuten, ist das das iOS-Projekt. Und ich habe hier noch ein Projekt, nämlich saved.portable. In dieser Portable Class Library habe ich meinen allgemeingültigen Code. Wer von Ihnen hat schon mit Portable Class Libraries gearbeitet? Ja, es sind doch einige. Die Grundidee dahinter ist, normalerweise, wenn Sie für das .NET Framework eine DLL kompiliert haben, dann war die nur auf der .NET Framework Version ausführbar, auf der Sie das Ganze kompiliert haben. Bedeutet also, wenn Sie das für den Desktop kompiliert haben, konnten Sie das nicht in einer App ausführen oder nicht in einer Silverlight-Anwendung. Und mit den Portable Class Libraries wurde das jetzt an der Stelle vereinheitlicht. In dieser Portable Class Library habe ich hier meine Modellklasse. Und das kann man jetzt, glaube ich, schon wieder lesen. Hier habe ich also eine Klasse Saved Item. Und diese Klasse Saved Item, das ist eine Klasse, die hat ein paar Eigenschaften, nämlich genau das, was ich mir gespart habe. Das bekommt alles eine ID, ein Datum, wann, eine Beschreibung und einen Preis. Außerdem habe ich ein Saved Item Repository. Ich werde hier in meiner App gleich die Datenbank SQLite benutzen. Das ist eine dateibasierte Datenbank, die ich also auf dem, wo ich die Dateien auf dem Gerät ablegen kann. Und hier habe ich mir ein ganz normales, einfaches Repository angelegt. In diesem Repository habe ich eine Methode create. Da wird also dann ein Datensatz eingefügt. Ich habe eine Methode delete. Da wird das Ganze wieder gelöscht. Get zum Lesen und so weiter. Kommen wir jetzt zu den spannenden Geschichten. Schauen wir uns mal die iOS-App an. In der iOS-App habe ich ein Storyboard. Storyboards dienen dazu, die Oberfläche Ihrer App zu beschreiben. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie Desktop-Entwicklung für Windows gemacht haben, zum Beispiel Windows Forms, dann haben Sie pro Formular jeweils immer eine Datei und in dieser Datei haben Sie dann, die können Sie über einen Designer editieren. Bei iOS sieht das ein bisschen anders aus. Bei iOS habe ich eine Datei für alle Ansichten. Und ich habe jetzt hier die Möglichkeit, dadurch die Übergänge zwischen den Bildschirmen zu sehen. Wenn wir uns das hier mal ansehen, sehen wir also, okay, ich habe hier einen Navigation Controller. Das ist also einfach nur ein Rahmen, der besagt, dass ich hier gleich navigieren kann. Ich habe dann als ersten Screen einen Home Screen. Hier sehen Sie schon, hier steht jetzt drin, was ich mir gespart habe, was der Preis war und so weiter. Und ich habe von hier nach hier eine Verbindung. Diese Verbindung, die nennt sich ein Segway. Und das wird ausgeführt, wenn ich auf diesen Button hier drücke. Und dann bekomme ich die Detailansicht angezeigt. Zu so einem Bildschirm hier gehört ein sogenannter View Controller. So ein View Controller, und Sie sehen das nicht, ich erkläre Ihnen das einfach nur hier kurz. Wenn ich das auswähle, sehe ich hier, aha, die Klasse heißt Root View Controller. Schauen wir da mal rein. So ein View Controller ist jetzt dafür zuständig, meine Oberfläche auszusteuern. Okay, bedeutet also, wir haben hier das, was Apple in dem Moment vorgibt, ist, das ist ein Model View Controller Muster. Und hier habe ich jetzt verschiedene Methoden, die ich überschreiben kann. Zum Beispiel habe ich hier die Methode ViewDidLoad. Was ich jetzt hier mache, ist, ich gehe hin und erzeuge mir eine neue Verbindung zu dieser SQLite-Datenbank. Sehen hier, ich muss schon wissen, okay, das ist irgendwie im persönlichen Ordner, dort im Unterordner Library, dann gebe ich dem Ding einen Namen und kann dann eine Verbindung dazu aufbauen und die in mein Repository reingeben. Repository war ja in dem geteilten Projekt drin. Dann hole ich mir jetzt hier alle gesparten Einträge heraus, rufe jetzt eine andere Methode noch auf, Update Label, da wird einfach nur, können wir gleich mal reinschauen, die Anzahl der bereits gesparten Einträge angezeigt. Und hier unten habe ich noch ein bisschen Code stehen, der dafür sorgt, dass das Onscreen-Keyboard auch wieder verschwindet. Denn das macht standardmäßig leider erstmal nicht. Gucken wir uns gleich aber mal an. Was ich jetzt hier machen kann, wenn ich jetzt diese Anwendung als Startprojekt festlege, dann habe ich hier die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gerne debuggen. Und ich habe hier oben jetzt stehen verschiedene iPhone-Simulatoren. Ich weiß, man kann es hinten leider nicht lesen, darum lese ich es vor. Ich kann so hier auswählen, iPhone 4S, 5S, 5, 6, 6 Plus, 6S und 6S Plus oder auch Device. Bedeutet, in dem Moment, wo ich ein iPhone anschließen würde, könnte ich auch darauf debuggen. Allerdings, das werden wir jetzt gleich sehen, ich debug mal im Simulator. Dieser Simulator, der wird auf dem Mac ausgeführt. Genauso muss auch das iPhone auf dem Mac eingestöpselt, am Mac eingestöpselt sein. Heißt also, wenn Sie sagen, wunderbar, ich entwickle auf meinem Windows-PC und habe einen Mac Mini im Keller stehen, dann müssen Sie im Zweifelsfall immer sehr weit laufen, um dann das Handy zu entsperren, um zu debuggen und so weiter. So, der startet jetzt bei mir den Simulator und jetzt sehen wir hier, das ist die App. Hier steht, das habe ich mir gespart, jetzt habe ich hier ein Texteingabefeld. In dieses Texteingabefeld kann ich etwas eintippen, zum Beispiel habe ich mir gespart einen Burger. Dieser Burger hätte eigentlich gekostet 1,99. Und wenn ich jetzt auf Speichern drücke, dann hängt die App. Nicht. Sondern ich habe hier einen Breakpoint gesetzt. Bedeutet also, obwohl ich gerade auf meinem Mac, was zwar jetzt hier ein und derselbe PC ist, aber trotzdem zwei Betriebssysteme, gerade auf dem Mac die App ausführe, kann ich trotzdem ganz normal, wie ich das gewohnt bin, in Visual Studio Breakpoint setzen, kann jetzt hier in Visual Studio dort im Einzelschrittverfahren durchgehen, kann mir die Inhalte angucken. Also hier steht zum Beispiel gerade, dass in der Item-Text-Box der Text gerade einen Burger lautet und habe den gleichen Debugging-Komfort, wie ich den auch kenne, wenn ich sonst mit Microsoft-Werkzeugen entwickle. Das unterscheidet sich an der Stelle also nicht. Einziger Unterschied ist, dass die Anwendung nicht auf meinem PC selbst, sondern halt eben auf dem Mac ausgeführt wird. Ansonsten, wenn Sie sich den Code anschauen, dann werden Sie sehen, dieser Logik-Code an der Stelle hier, der erinnert so ziemlich an das, was wir sonst auch in jeder normalen Windows-Anwendung vielleicht schreiben würden. Was halt ein wenig besonders ist, sind solche Code-Stellen wie hier unten. Und da setze ich auch mal einen Breakpoint, dass wir das gleich auch einmal sehen werden. So, zurück auf den Mac. Jetzt sehen Sie hier, ich habe mir $254,97 bisher gespart. Und wenn ich jetzt wissen möchte, was ich mir gespart habe, dann klicke ich auf Details. Ich habe Ihnen eben erklärt, dass es diesen Pfeil zwischen den Masken gibt. Das ist ein sogenanntes Segway. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann lande ich hier wieder an einem Breakpoint, nämlich im Breakpoint Prepare for Segway. Und das ist eine Methode, die überschreibe ich. Und wenn ich diese Methode überschreibe, dann kann ich mir jetzt anschauen, ob oder was mein Ziel ist. Ja, also diese Methode wird für jede Navigation ausgelöst, egal wo ich hin navigiere von dieser Maske aus. Ich möchte jetzt wissen, gehe ich denn zu meinem Detail View? Und wenn das so ist, dann hat dieser Detail View jetzt eine Eigenschaft Saved Items. Das ist einfach meine Liste, wo all das drinsteht, was ich mir bisher gespart habe und die setze ich jetzt. Jetzt bin ich hier in dieser Detailmaske und sehe jetzt hier die ganzen gesparten Einträge. Sie sehen hier oben, der erste Kaffee war ein bisschen teuer, aber ansonsten war alles andere in einem normalen Preisbereich drin. Vom UI her unterscheidet sich das, was Sie hier sehen, nicht von einer typischen iOS-App, weil eben genau die iOS-Controls auch alle benutzt werden. Diese Detailmaske, wenn wir da noch kurz reinschauen, da habe ich auch wieder einen View-Controller zu. Und in diesem View-Controller sehen wir, ich habe hier diese Eigenschaft für die gesparten Einträge. Die übergebe ich von außen. Dann gehe ich noch hin und erzeuge für meine Table-View-Eigenschaft, das ist also die Tabelle, das Control der Tabelle, eine neue, da weise ich die Quelle zu und sage, das ist eine neue Detail-Data-Source. Das ist eine eigene Implementierung, die ich hier geschrieben habe, über die ich steuere, dass ich ganz gerne diese Ansicht haben möchte, die wir eben gesehen haben, mit der Überschrift und zwei Einträgen darunter. Jetzt schaut so aus, wenn Sie solche Listen befüllen auf so einem Mobilgerät, dann wollen Sie nach Möglichkeit nicht einfach in Ihrem Grid zum Beispiel 500 Zeilen drin haben, sondern die Grundidee ist eigentlich, dass immer nur so viele gerendert werden, wie auf dem Bildschirm passen. Und wenn Sie da durchscrollen, dann glauben Sie zwar, Sie schieben die Liste hoch und runter, aber was eigentlich passiert ist, die Einträge werden immer nur ausgetauscht. In dem Moment in diesem Grid. Das ist das, was hier unten passiert in dieser Klasse, in dieser Methode getCell, wo halt eben jeweils der Inhalt für die aktuelle Zelle, die dargestellt wird, wo man das Ganze sieht. So viel zur iOS-App. Gehen wir einmal rüber zur Android-App. Die Android-App nutzt genauso wie die iOS-App die Portable Class Library, also mit dieser Saved Item-Klasse, mit dem Repository. Hier habe ich aber jetzt ein anderes UI-Konzept. Unter Android habe ich keine Storyboards. Unter Android haben wir AXML-Dateien. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mich gefreut, habe ich mich verlesen, habe XAML gelesen, habe so, ach toll, kennst du ja schon. War aber dann doch nicht so. Ist nämlich AXML für Android XML. Und hier gibt es in Xamarin Studio auch wieder einen grafischen Editor zu. Hier könnte ich also aus der Toolbox einfach Steuerelemente herüberziehen. Ich kann aber auch, und da sehen wir doch wieder die Ähnlichkeit zu XAML, ich kann hingehen und auch hier den Quelltext direkt bearbeiten. Das ist also nichts anderes als XML. Und man muss einfach nur wissen, wie die Controls heißen und dass halt die Eigenschaften ein wenig anders sind, als das, was wir sonst aus XAML gewohnt sind. Ansonsten schaut es hier so aus, dass ich keine Controller habe, sondern ich habe hier sogenannte Activities. Hier wäre also meine Main Activity und hier sehen Sie eine ganze Menge an Eigenschaften oben drüber. Und diese Activity, das ist meine Start Activity. Bei Android ist die Grundidee, Sie haben in einer App mehrere Activities drin Und diese Activities sind relativ lose gekoppelt. Wenn eine die andere aufrufen will, dann muss die das über einen sogenannten Broadcast später machen. Das sehen wir gleich auch noch. Umgekehrt könnte theoretisch diese Detail-Activity, die wir später noch sehen, auch von einer anderen App aufgerufen werden. So ein typisches Beispiel ist, die meisten von Ihnen hatten ja ein Android-Telefon, Sie können sich unter Android ja so ziemlich alles konfigurieren. Was soll Ihr System PDF-Reader sein, was soll Ihr System, was soll Ihr Standard-Browser sein und so weiter. Und was dort hinterlegt ist, jetzt einfach immer nur diese Default sogenannten Intents, also der Wunsch, eine Aktivität zu starten, darüber gesteuert wird. In dieser Activity habe ich jetzt keine Methode View Did Load, sondern hier ist die Methode OnCreate. Das Erste, was ich hier machen muss, ist, ich muss hier sagen, was ist denn überhaupt meine Ansicht. Das ist im Ordner Resource Layout die Datei Main. Es gibt hier einen sogenannten Resource Compiler, also all das, was ich in Android und XML reintippe, kompiliert er für mich wieder dann in irgendwelche Klassen mit Konstanten hinten heraus. So, jetzt kann ich anschließend hingehend auf meine Controls zugreifen. Da habe ich leider keine direkten Eigenschaften zu, sondern muss hier mal aufrufen Find View by ID, muss dann sagen, was für ein Typ von View das überhaupt ist. Ist das jetzt eine Textbox oder ist das ein Label? Und muss ihm dann die entsprechende ID des Ganzen übergeben, um auf diese Geschichten zuzugreifen. Und über so etwas hier haben wir zum Beispiel den Save-Button, den hole ich mir an der Stelle hier, kann ich dann etwas weiter unten meinen Click-Event-Händler verdrahten. Okay. Der Code innerhalb des Event-Händlers, der sieht dann wieder sehr ähnlich aus, nur der zum Verstecken vom Keyboard, der ist ein bisschen anders als eben. Ansonsten sehen Sie der Logik-Code in der Maske gleich. Die Art und Weise, wie Sie die Maske entwickeln, unterscheidet sich sehr. Wenn ich jetzt einmal die Android-App als meine Start-App setze und das Ganze jetzt hier auf einem Android-Telefon im Emulator starte, dann habe ich jetzt hier die Android-Version meiner App. Hier oben steht auch wieder, das habe ich mir gespart. Ich spare mir einen Kaffee. Auch wieder für 1,99 meinetwegen oder 1 Euro meinetwegen. Drück auf Speichern, dann wird das Ganze gespeichert. Wenn ich jetzt hier auf Details klicke, dann passiert Folgendes. Dann sehen wir, dass jetzt hier dieser sogenannte Intent, von dem ich eben gesprochen habe, gestartet wird. Ich sage ihm hier also, ich möchte gerne woanders hin navigieren. Und jetzt schaut es so aus, Sie können bei Android leider nicht so einfach dann dieser Zieleigenschaft oder die Zielklasse erhalten, wie das eben bei iOS der Fall war, und da einfach eine Eigenschaft setzen, sondern Sie müssen eigentlich die Daten serialisieren und da ein relativ komplexes Interface implementieren. Ein bisschen einfacher ist es, weil man auch einen String übergeben kann. Man serialisiert das Ganze einfach nach JSON in den String und haut den dann da dran. Und über Start Activity kann ich jetzt diese zweite Aktivität starten. Und diese zweite Aktivität ist dann meine Detailseite hier. Den Emulator, den Sie übrigens sehen, der kommt von Microsoft. Der wird mitinstalliert. Wenn Sie in Visual Studio sagen, dass Sie gerne Xamarin installieren wollen, dann installiert also Microsoft einen eigenen, auf Hyper-V basierenden Emulator für Sie mit. Es ist ein großer Vorteil, wenn Sie nämlich mit den Standard-Android-Emulatoren arbeiten, dann brauchen Sie viel Zeit und Geduld. Die starten leider nicht ganz so schnell und der hier ist doch um einiges schneller. So, was haben wir bis jetzt gesehen? Wir haben bis jetzt gesehen, wenn ich nochmal zurück in mein PowerPoint hereingehe, dass wir in der Lage waren, unsere bestehenden C-Sharp-Kenntnisse zu nutzen, um damit eine App für Android und iOS zu programmieren. Das war gut. Ein bisschen schade war, dass wir unheimlich viel Spezialwissen über die Plattform brauchten. Also ich hatte einfach gereicht, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt C-Sharp, sondern ich musste jetzt auch wissen, okay, unter iOS brauche ich Storyboards und da geht die Navigation über Segways und ich muss irgendwie diese und jene Methode überschreiben, um da irgendwas zu machen. Aber bei Android sieht es schon wieder anders aus. Da habe ich XML-Dateien, die das Layout definieren. Da muss ich mit Activities und Intents rumhantieren. Also ich brauchte noch relativ viel Spezialwissen über die jeweilige Plattform.
Ist das ein Muss oder ist das ein Kann, dieses Spezialwissen? Also wenn ich nichts weiter daran verändern will, würde mir Xamarin das alles so weit schon vorvertragen und fertig liefern, dass ich nicht eingreifen muss. Nur wenn es mir nicht gefällt, dann tue ich das.
Das zeige ich Ihnen jetzt gleich. Für mich bedeutet das nämlich, ich habe mit Xamarin die Möglichkeit, eine native App zu schreiben mit der Programmiersprache, die ich kenne, die, das gleiche Look and Feel hat, die gleiche Performance hat, wie jede App, die ich auch mit den herstellerseitigen Werkzeugen erstellen würde. Aber ich spare vielleicht noch nicht ganz so viel in dem Moment, weil ich muss trotzdem immer noch sehr viel Spezialwissen über die jeweilige Plattform aufbauen und ich muss eben auch diese plattformspezifischen UIs entwickeln. Und ein Ansatz, den es jetzt seit einer Weile hier gibt, ist, dass Sie Xamarin Forms benutzen. Xamarin Forms macht Folgendes. Sie haben jetzt hier, sehen das schon eben im Vergleich zu eben, sind diese beiden Kästchen hier ein bisschen kleiner geworden. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, eine Oberfläche mit C# und XAML zu implementieren in einer abstrakten XAML, in einem abstrakten XAML-Dialekt. Dieser XAML-Dialekt ist leider nicht der gleiche, den wir auch für Windows-Apps oder für Silverlight oder für WPF benutzen. Das ist halt ein eigener von Xamarin an der Stelle, aber es ist XAML. Und die Grundidee hier ist jetzt folgende. Sie haben, wenn Sie jetzt mit XAML Ihren Code schreiben, das werde ich Ihnen gleich auch zeigen, dann im Endeffekt, XAML ist ja nichts anderes als eine Sprache, um Objektgraphen zu beschreiben. Was im Endeffekt passiert ist, dass dann später lauter Objekte erzeugt werden und diese Objekte, die haben immer einen sogenannten Renderer hinten dran. Und dieser Renderer, der ist immer plattformspezifisch implementiert. Heißt also, wenn wir gleich zum Beispiel einfach eine Textbox in XAML nehmen werden, dann ist das unter iOS, geht der Renderer hin und erzeugt in dem Moment einfach eine Textbox aus dem iOS SDK oder Android wird die Textbox aus dem Android SDK erzeugt. Außerdem haben Sie auch die Möglichkeit, in so einer Xamarin Forms Anwendung auch Windows Phone und Windows Store Apps als Ziel mit anzugeben. Heißt, da schreiben Sie dann zwar immer noch nicht das XAML, was Sie eigentlich schon an der Windows Phone oder Windows Tablet App schreiben würden, aber über diese Renderer werden halt die entsprechenden Controls für Sie erzeugt. Dadurch, wenn wir jetzt gleich sehen, hat unsere App viel, viel weniger plattformspezifischen Code an der Stelle. Dieses Xamarin Forms, das eignet sich besonders für so Brot- und Butter-Geschäftsanwendungen. Also wenn Sie sagen, Sie haben irgendwie, Sie wollen ein paar Daten in der Tabelle darstellen, Sie müssen ein bisschen Daten eingeben, ein paar Daten ausgeben, vielleicht ein paar Diagramme ausgeben, ist das eine prima Geschichte. Mittlerweile schaut es auch so aus, dass die ganzen Komponentenhersteller sich da drauf stürzen. Also wenn Sie mal bei diesen typischen Komponentenhersteller, die wir für die Microsoft-Welt so haben, nachschauen, irgendwie Infogistix, Telerik, DevExpress, die haben, glaube ich, sind mittlerweile alle irgendwelche Xamarin Forms Komponenten mit drin, mit denen Sie Ihre App dann noch ein bisschen aufhübschen können. Sie haben außerdem die Möglichkeit, jederzeit auch einen eigenen Renderer zu implementieren. Heißt also, wenn Sie sagen, Sie brauchen jetzt ein ganz außergewöhnliches Control, was halt hier nicht drin ist, dann müssen Sie einfach nur diesen eigenen Renderer implementieren für die verschiedenen Plattformen und können das dann wieder plattformübergreifend später nutzen. Bevor ich jetzt aber dazu viel erzähle, gehen wir dann doch in die Demo und gucken uns das Ganze einmal an. So, dazu werde ich die Solution hier einmal schließen. Und öffne eine zweite. Visual Studio hat einen unerwarteten Fehler gehabt, steht hier. Versuchen wir es nochmal. Ja, diesmal hat es geklappt. Also im Zweifelsfall immer zweimal probieren dann. So, der lädt jetzt hier die ganzen Projekte und ich habe hier immer noch, ich schaue mal gerade, ob ich hier nicht sogar eine Bildschirmlupe drauf installiert habe. Schaue ich nicht, weil der Windows Explorer nicht mehr geht. Doch, jetzt geht er. Sogar ganz oft. Auf der anderen Virtual Maschine habe ich ihn drauf, sehe ich gerade, auf der hier leider nicht. Nee. Aber ich erkläre es auch wieder. Ich habe wieder drei Projekte. Ich habe ein iOS-Projekt, ich habe ein Android-Projekt, ich habe ein Portable-Projekt. Gucken wir mal in das iOS-Projekt. Wir sehen uns eben, ich hatte hier ein Storyboard. Das ist weg. Ich hatte hier einen Main-View-Controller, der meine Hauptansicht dargestellt hat. Weg. Einen Detail-View-Controller, der die Tabelle dargestellt hat. Weg. Gucken wir mal in das Android-Projekt rein. Ich hatte im Ordner Resources einen Unterordner Layouts und dort hatte ich eine Main-AXML-Datei drin. Weg. Ich habe immer noch eine Main-Activity, ich habe aber keine Detail-Activity mehr. Gucken wir uns jetzt mal den Code an. Was steht in meiner Main-CS drin? In meiner Main-CS steht einfach nur drin, dass mein AppDelegate über die Klasse AppDelegate definiert wird. AppDelegate ist also so eine spezielle Einsprungsklasse für iOS. In diesem AppDelegate steht jetzt drin Xamarin Forms, forms.init und load application new app. Woher App kommt, gucken wir uns gleich mal an. Gucke ich in mein Android-Projekt herein, sehe ich hier, dass in der Main-Activity im onCreate auch nur noch drin steht forms.init, load application new app. Wo kommt dieses App her? Diese App kommt aus meinem Portable-Projekt heraus. Hier habe ich die App-CS und in der App-CS kann ich im Konstruktor jetzt definieren, was meine Startansicht ist. Okay. Und ich sage, meine Startansicht ist eine neue Navigation-Page. Navigation-Page ist jetzt eine spezielle Klasse von Xamarin, die sagt, wir haben einen Container, in dem wir navigieren können. Wie der implementiert ist, unterscheidet sich ja dann wieder von Plattform zu Plattform. Daran übergebe ich jetzt eine neue Main-Page, das ist aber jetzt nicht die gleiche Eigenschaft wie hier, sondern das ist jetzt meine Klasse. Und zwar habe ich hier eine Mainpage.xaml. Wenn wir hier mal hereinschauen, dann sehen wir, dass ich hier, und ich mache es vielleicht doch noch mal ein bisschen größer, weil XML immer ein bisschen schwieriger zu lesen ist, dass ich hier jetzt etwas ganz Ähnliches schreibe, wie das, was ich auch mache, wenn ich WPF oder Ähnliches gemacht habe. Wer von Ihnen schreibt Anwendungen mit XAML? Ja, sind doch einige, also zumindest ein bisschen bekannt kommt es vor, auch wenn die Controls alle anders heißen. Ich habe jetzt hier also eine Content-Page, das ist also eine Inhaltsseite, die in so einen Navigation-Container später hereinkommt. Jetzt kann ich hier angeben, dass ich einen Innenabstand habe. Und hier sehen Sie schon, dass ich hier jeweils plattformspezifische Eigenschaften habe. Heißt also, obwohl ich hier nur noch ein UI haben werde, was ich definiere, habe ich immer noch die Möglichkeit, plattformspezifisch in die eine oder andere Richtung abzubiegen. Unter iOS sehen Sie zum Beispiel, dass der obere Rand ein bisschen größer ist. Und das liegt daran, weil unter iOS oben diese Statuszeile, wo die Batterie drin ist und all sowas, dass die mit in Ihr UI reinzählt. Und wenn Sie dann nicht runtergehen, dann schreiben Sie immer mit Ihrem UI den, überschreiben Sie oben die Batterieanzeige oder Ähnliches. Darum habe ich hier einen höheren Innenabstand für oben als unter Android. Was haben wir anschließend? Anschließend habe ich einen Stack-Layout. Stack-Layout bedeutet, das ist was ähnlich wie ein Stack-Panel, was Sie kennen. Das ist einfach nur wieder ein UI-Container und alles, was ich da reinpacke, wird untereinander dargestellt. Das steuere ich hier dann über die Orientation Vertical. Außerdem kann ich angeben, dass ich immer 15 Pixel Platz dazwischen haben möchte, damit die nicht alle aneinander geklatscht sind, die Controls. Und jetzt habe ich hier ein Label, da steht drin, das habe ich mir gespart. Dann habe ich ein Entry. Entry ist das, was wir normalerweise als Textbox oder Ähnliches kennen. Das bekommt hier auch wieder einen Namen. Außerdem habe ich jetzt hier dann meinen Placeholder-Text, also der Text, der angezeigt wird, wenn noch nichts drin ist. Ich habe noch ein Label, noch ein Textfeld, einen Button. Habe jetzt hier meinen Code direkt in der Code-Behind-Datei implementiert. Ich hätte auch ein View-Model dazu schreiben können. Das ist dann ganz Ihnen überlassen. Und habe jetzt hier dann noch den das Label für die Totalanzeige und für die Navigation in die Detailseite hinweg. Wenn ich mir den Code anschaue, dann sieht das erstmal gar nicht so kompliziert aus. Ich habe hier eine Methode onSave. So habe ich einfach meinen Event-Händler genannt, in dem Moment, wenn jemand auf den Speichern-Knopf drückt. Was mache ich hier? Ich lese hier aus meiner Preistextbox den Preis heraus und wie Sie jetzt sehen, kann ich ganz normal wieder über Eigenschaften direkt zugreifen. Ich muss also nicht irgendwie erst UI-Elemente suchen, sondern die kann ich sofort zugreifen hier. Danach erzeuge ich mir so einen neuen Eintrag und am Ende speichere ich das Ganze dann noch über mein Repository. Und hier unten, wenn ich On Details aufrufe, das ist also der Klick auf die Detailseite, dann rufe ich einfach am Xamarin Navigation Framework die Methode Push Async auf und sage, ich will zu einer neuen Detailseite gehen und übergebe diese Saved Items. Dieses Ganze, was wir eben gesehen haben, dass ich unter iOS diese Prepare for Segway Methode überschreiben musste, dass ich unter Android Intents starten musste und meine Daten in JSON serialisiert übergeben musste, das entfällt an der Stelle hier. Okay? Also das ist schon eher wieder Code, der zumindest mir relativ sympathisch an der Stelle ist. Meiner Details-Page sage ich jetzt hier nur noch, dass die Item-Source meiner Saved-Items-List-View gleich Saved-Items ist. Gucken wir uns mal gerade diese Seite dazu an. In dieser Detail-Page habe ich also nichts anderes als wieder eine Content-Page und hier benutze ich einen List-View für die tabellarische Darstellung. Dieses List-View bekommt ein Template herein und in diesem Data-Template kann ich jetzt so ziemlich machen, was ich will, um halt eben das Layout der Tabellen zu beschreiben. Kleiner Tipp, wenn Sie eine schnelle Anwendung haben wollen, dann tun Sie gut daran, die integrierten Zelltypen zu nehmen. Was daran liegt, dass in dem Moment, wenn ich hier so einen integrierten Zelltyp nehme, das ist also jetzt hier einfach diese Textzelle, die kommt aus dem Xamarin Framework. Ich hätte aber auch hier einfach, was weiß ich, ein Label und sonst was reinholen können. Wenn ich aber die integrierten nehme, kann der die direkt in die UI-spezifischen Zellen überführen und die sind einfach schon von den SDKs von Apple und Google Performance optimiert. Ja, wenn Sie da also sagen, Sie möchten ein sehr komplexes Layout machen, dann ist das so ein Haupt-Performance-Kritikpunkt an der Stelle, weil in dem Moment halt eben nicht mehr auf diese Standardkontrolle zurückgegriffen werden muss, und dann wird es einfach langsam. Das werden Sie merken, wenn Sie da durchscrollen, dann wären Sie wahnsinnig. Und deswegen lieber schauen, ob Sie irgendwie mit den im Standard definierten Zelltypen hinkommen. Und wenn Sie sagen, das klappt nicht, dann müssen Sie im besten Fall den eigenen Renderer schreiben, der vielleicht noch ein bisschen tricksen kann an der Stelle, um dort noch mal Performance rauszuholen. So, wie sieht die App jetzt aus? Starten wir die mal auf dem iPhone. Ziemlich ähnlich aus wie das, was wir eben gesehen haben. Ne? Ich spare mir ein Wasser, denn das ist hier kostenfrei. Speichern. Ja, wäre teures Wasser gewesen, ist ja hier Apollinaris, was hier gibt. Und jetzt sehe ich hier, okay, das hätte jetzt 199 Dollar in dem Moment gekostet. Dann spare ich mir auch noch einen Kaffee. So, kleiner Trick, wenn Sie mit dem iOS-Simulator arbeiten, und ich vergesse es jedes Mal, ich kann hier die Kultur abändern. Und im Moment steht das Ding halt auf US-amerikanisch und deswegen nimmt der mein Komma nicht an. Darum muss ich einen Punkt machen und dann kostet der Kaffee auch nur noch 1,99 an der Stelle. Aber vom Layout her sehen Sie, das sieht ziemlich gleich aus wie das, was wir eben gesehen haben. Natürlich nicht exakt, eben hatte ich ein bisschen mehr Einfluss noch da drauf. Zum Beispiel habe ich eben gesagt, dass ich ganz gerne diesen Detailknopf ganz unten haben möchte. Wenn ich jetzt ein einfaches Stack-Panel nehme, geht das erstmal nicht, aber mit ein bisschen Aufwand wäre auch das hier wieder gegangen. Die Android-Implementierung, ganz ähnlich. Dazu muss ich nur das Android-Projekt als Startprojekt anlegen und Feuer. Hier auch als kleiner Tipp, wenn Sie sagen, Sie wollen da einsteigen in die Entwicklung, lassen Sie den Emulator offen zwischen den Debugging-Sessions. Der braucht relativ lang, bis er dann gestartet ist. Immer noch schneller als der von Google selbst, aber trotzdem will man das nicht immer starten. Und auch hier sieht die Anwendung ganz ähnlich aus. Ne, Wasser sparen wir uns. 1,99. Speichern. Und wenn ich auf Details gehe, dann habe ich hier meine Detailliste, die Sie, glaube ich, hinten nicht mehr lesen können. Aber steht Wasser mit 1,99 an der Stelle. Über zurück komme ich ganz normal zurück. Heißt also, Xamarin Forms erkennt hier auch, dass Android ein anderes Navigationskonzept hat. Ne? Unter iOS habe ich oben immer diesen Knopf, ich will zurück, weil ein iPhone unten nur einen Knopf hat, der auf den Homescreen geht. Android hat aber einen Zurückknopf und das unterstützt Xamarin Forms an der Stelle. Auch wenn ich Tabs machen würde, wenn Sie, für diejenigen von Ihnen, die ein iPhone haben, Sie wissen das, unter dem iPhone sind die Tabs unten, ne? Bei Android sind die oben. Warum? Weil Sie unter Android auch Softkeys unten haben und man würde, wenn die unten wären, würde man zu häufig irgendwie aus Versehen mal hier diesen machen und auf den Homescreen gehen, statt auf den Tab, den man drücken würde. Darum sind die auf Android oben. Und auch das berücksichtigt Xamarin Forms in diesen Rendern in dem Moment. Ja, also das ist schon alles plattformspezifisches UI, was Sie an der Stelle haben, auch wenn Sie das mit einer allgemeinen Sprache beschreiben. Was bedeutet das jetzt? Wenn wir nochmal zurückgehen und ich hier bei den vielen Bildschirmen meinen PowerPoint wiederfinde, dann sehen wir, wenn wir Xamarin Forms benutzen, hier ist die falsche Folie drin, ich erkläre einfach, was ich sagen wollte, wenn wir Xamarin Forms benutzen, dann kann ich auch wieder C-Sharp nutzen. Ich kann auch wieder eine Portable Class Library haben, wo die Geschäftslogik ist, aber in dieser Portable Class Library ist nicht nur die Logik, sondern auch das UI drin. Der plattformspezifische Code für mich war null. Also ich habe da nichts selber getippt. Ich habe gesagt, neues Xamarin Forms Projekt und das, was in dem iOS und im Android Projekt war, habe ich nicht mehr angefasst danach. Ich sollte das natürlich nochmal zumindest in den Projekteigenschaften anpassen, weil ich halt da noch meine Publisher-ID setzen sollte und all sowas. Aber in so einfachen Business-Anwendungen kommen Sie wirklich ohne spezifischen Code im UI aus. Ein bisschen Herausforderung ist natürlich immer, wenn Sie sagen, wunderbar, ich würde jetzt ganz gerne auch mal auf die Kamera zugreifen, denn da hat Xamarin Forms erstmal keine Abstraktionsschicht für Sie, sondern da müssten Sie immer noch mit den herstellerseitigen APIs und SDKs arbeiten. Was man dort häufig macht, ist, dass man sagt, okay, man nutzt hier irgendwie Dependency Injection, hat dann spezielle, definiert sich ein allgemeines Interface, das implementiert man einmal in einem Android-Projekt, einmal in einem iOS-Projekt und so Laufzeit injiziert man sich dann das jeweils richtige, die jeweils richtige Klasse und kann darüber dann trotzdem allgemein programmieren in seiner Geschäftslogik, hat aber dann auf den kleinen Projekten jeweils dann client-spezifische SDK-Logik drin. Können wir natürlich sagen, so eine super Idee, warum gibt es das nicht schon fertig? Und auf die Idee ist Xamarin auch gekommen. Es gibt also jetzt ein Framework Xamarin Mobile, das ist aber noch nicht in einem Status, wo die sagen würden, das ist eine Version 1.0, sondern das können Sie als Preview-Release herunterladen. Und dort haben Sie dann auch Abstraktionsschichten geschaffen, mit denen Sie auf die Kamera, auf Sensoren, auf ähnliche Sachen zugreifen können, ohne dass Sie das selber implementieren müssen an der Stelle. So viel an der Stelle erstmal zu Xamarin. Wer von Ihnen schreibt JavaScript-Code? Gut. Das sind nicht ganz so viele. Müssen wir jetzt durch. Die andere Alternative, die wir gesprochen haben, war Cordova. Und viele von Ihnen kennen vielleicht Cordova auch unter dem Begriff PhoneGap. Die Idee dahinter ist folgendes. Cordova an sich ist ein Open-Source-Projekt der Apache Foundation. Und dieses Open-Source-Projekt, das wurde der Apache Foundation geschenkt von der Firma Adobe. Die wiederum hatte die Firma Nitobi aufgekauft, die irgendwann, ich glaube so 2008, 2009, um den Dreh rum muss das gewesen sein, auf die Idee kam, dieses PhoneGap-Produkt zu schreiben. Ja? Und die sind dann von Adobe aufgekauft worden. Adobe hat gesagt, wir wollen eigentlich hauptsächlich die Leute haben, das Produkt ist nett, aber das lassen wir mal weiter Open Source, war vorher auch Open Source und darum ist das dann in die Apache Foundation gewandert. Sie haben damit die Möglichkeit, genauso wie wir das eben gesehen haben, für Android, für iOS, für Windows Phone und sogar noch für mehr, für Firefox OS und BlackBerry und sonst was zu entwickeln, nutzen jetzt aber HTML und JavaScript. Sie brauchen von der Grundidee hier keine Java oder Objective-C-Kenntnisse. Sondern Sie schreiben Ihren Code einmal, HTML, JavaScript. Und dieser Code wird dann halt durch diesen Fullscreen-Browser später gerendert. Der Einarbeitungsaufwand hier ist aus meiner Sicht ein bisschen geringer, weil Sie halt eben diese, zumindest wenn Sie verglichen zum klassischen Xamarin-Ansatz, weil Sie halt hier diese ganzen gerätespezifischen Eigenheiten erst ein bisschen später kennenlernen müssen. Werden wir gleich aber sehen, wir können ein UI schreiben, das läuft einfach auf allen Plattformen und ich muss mich auch nicht darum kümmern, was es dort so gibt. Wie sieht das von der Architektur her aus? Die Grundidee ist folgende: Wenn Sie so eine App haben, dann haben Sie in Ihrer App einen Webview drin, ne? Diesen Fullscreen-Browser. Das ist auf einem iOS-Gerät, ist das die Engine vom Mobile Safari, die dahinter liegt. Die läuft top. Auf einem Android-Gerät ist das halt der Android-Standard-Webview. Ab der Version 4.4 von Android ist das Chromium, also die Open-Source-Variante von Chrome, die dahinter hängt. Ja, Chromium hat auch die entsprechende JavaScript V8-Engine drin, also schnelle JavaScript-Engine, läuft gut von der Performance her. In Android 5, also der Lollipop-Version, das ist die, die gerade aktuell ist, haben sie auch Chromium drin. Unterschied ist, dass das Ganze dort sogar geupdatet werden kann über den Store. Das geht unter Android 4.4 nicht, da ist das einmal drin, Chromium, fertig, aktualisiert sich nicht. Ab Android 5 aktualisiert sich das auch, ist hilfreich, wenn so Browser mal Sicherheitslücken haben. Wenn Sie ältere Android-Versionen unterstützen wollen, also alles unter 4.4, und das sind aktuell 40% aller Geräte, die weltweit mit Android laufen, dann haben Sie dort kein Chromium, sondern da haben Sie diesen Android-Standard-Webview und der ist nicht ganz so performant, der unterstützt nicht ganz so viele Features, der hat auch mal den einen oder anderen Bug drin. Also mit dem zu arbeiten, ist manchmal schon eine Herausforderung. Vor allem, Sie müssen immer daran denken, wenn Sie Ihre App schreiben, dann ist es dem Endanwender ja überhaupt nicht transparent, dass das jetzt in einem Browser läuft. Also wenn die App abstürzt oder einen Fehler produziert oder langsam ist, können Sie nicht sagen, ja, du hast ja auch einen alten Browser auf deinem Android drauf. Das interessiert den gar nicht. Das weiß er auch nicht, dass das ein Browser ist, der da gerendert wird. Das andere Problem, die meisten von Ihnen kennen das, Sie haben ja ganz viel aufgezeigt, als Sie gesagt haben, Sie haben Android. Ein großes Problem mit der Android ist ja auch, dass wir noch so viele alte Versionen haben, nicht weil man nicht updaten möchte, sondern weil man nicht updaten kann. Ja, viele Hersteller bieten Ihnen nur relativ kurzen Support für neue Android-Versionen an. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Mittlerweile kriegt man sogar schon bis zu 2 Jahren Updates für neue Android-Versionen. Als ich mein erstes Android-Handy gekauft habe, da war irgendwie nach einem halben Jahr Schluss. Ich habe irgendwie Android 2.1 gehabt, 2.2, 2.3 und dann kam irgendwann 4 und 4 gab es schon nicht mehr für mein Handy. Dementsprechend bedeutet das also, jeder, der sagt, ich möchte mein Android-Gerät gerne länger als 2 Jahre behalten, wird eine veraltete Betriebssystemversion zwangsläufig haben. Damit müssen Sie halt dann klarkommen, wenn Sie mit Cordova entwickeln. Ansonsten, Cordova an sich liefert kein CSS. Heißt, wenn Sie so eine nackte Cordova-CSS-Anwendung machen und hier habe ich mal eine 1-Tag genommen, und hier ein Span-Tag, ein Texteingabefeld und hier ein Button, dann sieht das auf dem iPhone jetzt nicht ganz so aus wie eine iPhone-App. Jetzt können Sie ganz viel Aufwand investieren und wenn Sie ein wirklich guter CSS-Guru sind, können Sie sagen, ich baue mir CSS, was aussieht wie auf dem iPhone oder auf dem Android. Oder Sie nehmen das halt von jemandem, der das schon für Sie gemacht hat. Da gibt es verschiedenste Frameworks. Es gibt das erste, was so populär war, jQuery Mobile. Dann gibt es, wenn Sie hier mal bei den Ausstellern später gucken gehen, von DevExpress gibt es DevExtreme, heißt das Ganze, ist halt auch ein JavaScript-Framework, was Sie in so mobilen Anwendungen nutzen können. Das rendert für Sie dann auch entsprechendes CSS raus, dass es vernünftig aussieht auf dem Client. Von Telerik gibt es Kendo UI, von Infragistics gibt es Ignite UI. Dann gibt es noch das Onsen-Framework. Was ich Ihnen gleich zeigen werde, ist das Ionic-Framework. Die haben alle so ein bisschen verschiedene Ansätze dahinter. Kendo UI zum Beispiel macht adaptives Rendering. Bedeutet, auf einem Windows Phone wird die App so gerendert, wie sich das ein Anwender auf einem Windows Phone vorstellt, auf einem iPhone, so wie man das vom iPhone erwartet, auf einem Android-Telefon, so wie man es vom Android-Telefon erwartet. Aber in dem Moment, wenn Sie ein fast perfektes UI haben, weil vielleicht dann doch der Browser mal ein bisschen bisschen zicken macht, ein bisschen langsam ist oder so etwas in der Richtung, ist meine Erfahrung, dass das gar nicht so gut ist, wenn Sie wirklich ein UI haben, was vom Prinzip her genauso aussieht wie die Plattform, aber manchmal sich ein bisschen anders verhält, weil die Animation vielleicht ein bisschen anders ist, dann wird der Anwender Ihre App direkt als komisch irgendwie befinden. Einen anderen Ansatz fährt deswegen zum Beispiel so etwas wie Ionic, was Sie machen. Die machen einfach ein schickes, flaches Layout. Denn wenn wir uns das mal anschauen, dann haben sich mittlerweile, glaube ich, alle relevanten Hersteller von mobilen Betriebssystemen darauf geeinigt, flach ist schick. Ja, wir haben keine 3D-Effekte mehr, keine Glaseffekte, nichts mehr drin. Und was die einfach machen bei Ioniq ist, die haben ihr eigenes flaches Design, werden wir gleich auch mal sehen. Wenn ich das als Anwender öffne, dann habe ich nicht diesen Effekt, dass ich denke, das fühlt sich ein bisschen komisch an, weil ich merke, aus dem ersten Blick sieht anders aus. Und irgendwie hat man da einen besseren Draht dazu. Heißt also, wenn wir etwas wie Ioniq benutzen, dann kommen wir von da mit sehr wenig Aufwand irgendwie hierhin, was dann doch wieder viel schicker aussieht als das hier. Von der Grundidee her können Sie Cordova genauso wie Xamarin auch über das Visual Studio Setup mit installieren. Wichtig ist, auch hier brauchen Sie für die iOS-Entwicklung wieder einen Mac. Auf dem Mac müssen Sie dann ins Terminal reingehen und wilde Befehle eintippen, die Sie unten in der URL sehen. Nachdem Sie das gemacht haben, haben Sie dann dort das Pendant zum Bildhaus, das heißt hier dann Remote-Bild. Und dann können Sie im Visual Studio in den Optionen eintragen, wo dieser Bildhost erreichbar ist. Leider ist die Fehlermeldung nicht ganz so aussagekräftig. Wenn Sie also vergessen, das Ganze zu machen, dann sagt er Ihnen einfach nur Error, could not build iOS on this platform, -win32. Wenn Sie danach googeln, werden Sie erschlagen mit Ergebnissen. Leider nicht mit den relevanten, die Sie brauchen. Deswegen, wenn Sie Cordova machen wollen mit Visual Studio, und wir haben wenig Zeit, ich gebe darum ein bisschen Gas bei der Demo, dann tun Sie gut daran, wenn Sie vorher die Sachen installieren, die ich Ihnen da eben gezeigt habe. So, schauen wir mal auf die Demo kurz drauf. Also, von der Grundidee her, kann ich ganz einfach hingehen und hier, wenn ich ein neues Projekt starte, im Bereich installierte Vorlagen, JavaScript, Apache Cordova Apps auswählen. Hier sage ich jetzt blank app, in Klammern Apache Cordova und OK. Jetzt wird er für mich dieses Cordova Projekt erzeugen. Und was wir jetzt sehen, ist zum einen eine Config XML. Da steht so ein bisschen Konfiguration über meine App drin und ich habe hier einen Ordner www. Und dieser Ordner www, das ist der Ordner, in dem wir dann später unser HTML, unser JavaScript ablegen. Okay, und hier sehen wir auch schon, das sieht jetzt aus wie normales HTML. Ich habe hier einen Body-Tag, ich habe hier einen P-Tag, ich habe hier ein paar Skriptverweise drin. Also es ist jetzt erstmal nichts Besonderes, was jetzt ein Webentwickler irgendwie vor große Fragezeichen stellen würde. Ich habe hier dann noch einen Ordner Scripts mit meiner Index.js drin, die wird schon ehrlich mitgeliefert. Hier habe ich zum Beispiel jetzt ein Event Device Ready und in Device Ready würde ich halt so Sachen machen, die aufgeführt werden, sobald die App gestartet und verfügbar ist. Wenn ich das Ganze jetzt starte, dann sehen Sie jetzt gleich etwas, was man erstmal nicht erwartet. Ich drücke hier auf Play und jetzt öffnet sich Google Chrome. Und das ist nicht, weil ich das eigenartig konfiguriert hätte. Während des Release-Candidates von Visual Studio 2015 hat tatsächlich das Setup von Visual Studio Chrome mit installiert, was ich schon ein bisschen eigenartig fand. Mittlerweile sagt er einem, wenn der Chrome fehlt, bitte nachinstallieren. Was es nämlich in Chrome gibt, ist den Apache Ripple Simulator. Und das ist ein Simulator, der verschiedene mobile Betriebssysteme für Sie simulieren kann und Sie haben dann hier direkt die Möglichkeit, ganz normal, wie Sie es aus dem Webumfeld kennen, zu debuggen. Ich könnte jetzt hier die Entwicklungstools aus dem Chrome öffnen, könnte jetzt hier Farben ändern und alles das, was man kennt. So, die Anwendung an sich, hier steht Hello, your device is ready oder your application is ready, ist noch nicht wirklich spannend, deswegen gehe ich auch mal hin und erzeuge stattdessen mal eine neue Ioniq App. Und hier schaut es wie folgt aus. Wenn ich hier File New Project sage, dann habe ich hier erstmal nichts mit Ioniq in Visual Studio drin. Es gibt aber eine Partnerschaft zwischen diesem Ioniq-Team und Microsoft und jetzt hat das Ioniq-Team online eine Ioniq-Vorlage erzeugt. Also ich muss einfach nur hier bei Templates in Online wechseln und Ioniq eintippen und dann kommt auch gleich irgendwann die Ioniq-Vorlage Hier ist sie, Ionic Tabs Template. Das ist ein ganz guter Startpunkt. Wenn ich damit nämlich eine App erzeuge, na. Dann macht er für mich schon so eine kleine App, die mal so die ganzen Features demonstriert. So, der Debug-Knopf ist jetzt irgendwie ausgegangen, gerade bei mir. So, jetzt geht's wieder. Gucken wir uns die einmal an. Und dann machen wir auch gleich Schluss. Übrigens, der Aufruf vom iOS-Simulator, vom Android-Simulator geht natürlich hier ganz genauso. Was Sie jetzt hier sehen ist, ich habe jetzt hier eine App, die hat 3 Tabs, auf denen kann ich wechseln. Hier habe ich verschiedene Ansichten und kann auch hier wieder zurückgehen an der Stelle. Von der Grundidee her, und hier, wie gesagt, muss ich mich leider ein bisschen beeilen, schaut so aus, dass Ionic ganz stark auf AngularJS setzt. Heißt also, wenn Sie bereits Single-Page-Anwendungen mit Angular schreiben können, werden Sie mit Ionic super zurechtkommen. Die haben ein paar eigene Direktiven für diese UI-Elemente und ansonsten schreiben Sie, wie Sie das von Angular kennen, Services, Sie schreiben Controller und haben auch ganz normal Angular Routing und Templates an der Stelle drin. Also für jeden, der schon Angular kann, eignet sich das hier. So. Jetzt schaue ich zu, dass wir auch zum Schluss kommen. Wir haben hier gesehen, ich kann mit HTML und JavaScript plattformübergreifend programmieren. Auf modernen Geräten mit modernem Android ist die Performance kein Problem. Ne, hier wird immer gern zitiert, es gibt irgendwie von 2010 oder so eine Aussage von dem Facebook-Chef, der gesagt hat, HTML5 in der mobilen Anwendung war unser größter Fehler und da machen wir jetzt Native. Und das wird dann immer ganz gern rangezogen, wenn einer sagt, Cordova ist langsam. Das mag damals auch gestimmt haben, ist heute anders. Auf modernen Geräten ist das flott. Wenn Sie Cordova nutzen, holen Sie sich ein UI-Framework mit rein. Wie gesagt, hier können Sie mal bei DevExpress gucken gehen, ansonsten schauen Sie sich mal Ionic an. Wir haben also gesehen, in Visual Studio 2015 können wir Apps für Android und iOS entwickeln. Alles, was wir brauchen, wird beim Setup direkt mit installiert. Ich habe außerdem einen Android-Emulator von Microsoft an der Stelle und ich kann auch nicht nur entwickeln, ich kann das Ganze hier verpacken, kann also die Store-Packages in Visual Studio bauen und ich kann sogar debuggen. Ich kann jetzt als Entwickler wählen, ob ich lieber mit C# und XAML im Fall von Xamarin arbeiten möchte oder eben mit HTML und JavaScript. Was natürlich bedeutet, was für ein Framework benutze ich denn jetzt? Und hier schaut so aus, als kleiner Tipp am Rande, achten Sie nicht nur auf die Programmiersprache. Das ist ein Kriterium, sollte aber nicht das einzige sein bei der Entscheidung. Übernehmen Sie auch keine alten Vorurteile, so Sachen wie Cordova ist viel zu langsam. Ne? Stimmte vor 3 Jahren, ist heute nicht mehr korrekt. Stattdessen sollten Sie sich eine Kriterienliste erstellen und um darauf dann strukturiert und fundiert entscheiden. Da können Sie so Sachen reinpacken wie, wie verbreitet ist das Framework? Ne? Wenn Sie sich das mal anschauen, die Nutzungszahlen mal ansehen, werden Sie sehen, dass Cordova viel verbreiteter als Xamarin ist. Native Anwendung ist natürlich noch verbreiteter. Sollten Sie sich anschauen, was für Kosten kommen Sie auf Sie zu, wenn Sie damit arbeiten wollen. Cordova ist kostenfrei, Xamarin kann schon teuer werden. Gibt Support. Xamarin bietet kommerziellen Support. Sie können jemanden anrufen, wenn Sie ein Problem haben. Bei Cordova nicht. Da gibt es die Community, können Sie in Stack Overflow was reinschreiben. Na, Sie können sich überlegen, möchten Sie lieber Ihren bestehenden JavaScript oder Ihren bestehenden C#-Code weiter nutzen. Sie müssen sich überlegen, wie zuverlässig sind die Plattformen. Ganz klar, die können nie zuverlässiger sein als die native Variante, weil die nutzen die native Variante, die erben also alle Fehler, die da drin sind und fügen noch eigene hinzu. Das ist halt Software, da sind nur mal Fehler drin. Gehen Sie mal in die Bugträger rein von beiden, das sind Fehler im vierstelligen Bereich, die da offen sind. Nur so am Rande. Es gibt noch weitaus mehr Kriterien, auf die Sie achten können. Und wenn Sie mal in 4 Wochen auf meine Homepage schauen, dann werden Sie dort eine kleine Entscheidungshilfe dazu finden. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Zeit investiert, dort ein strukturiertes Whitepaper zu schreiben und das wird in ungefähr 4 Wochen dort, wird es nähere Infos dazu geben. Wenn Sie ja sagen, das war toll, was Sie gesehen haben, aber eigentlich würden sie doch viel lieber nativ entwickeln, dann schauen Sie sich einfach mal ein Videotraining Swift für C-Sharp-Entwickler an. Da erkläre ich Ihnen dann drin, wie Sie iOS-Entwicklung mit Swift machen können und Ihre C-Sharp-Kenntnisse dort gewinnbringend einbringen. Ansonsten, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie trotz überzogener Zeit noch hier sitzen geblieben sind. Wenn Sie Fragen haben, ich muss jetzt leider sofort weg, weil ich im Raum nebenan den nächsten Vortrag habe, aber ich bin noch 2 Tage hier, Sie können mich also irgendwo auf der Konferenz abgreifen, ich stehe entweder bei TextControl oder bei Redgate am Stand rum. Hier oben stehen nochmal meine Kontaktadressen, meine E-Mail-Adresse, meine Homepage, wenn Sie Fragen haben, einfach auf der Konferenz ansprechen oder im Nachhinein halt schreiben. Ansonsten wünsche ich Ihnen dann noch viel Spaß heute und auf den folgenden Tagen, wenn Sie noch mehrere Tage hier sind.